Wollen wir Geld ausgeben für teure Technologien, die uns ein langes Leben versprechen oder irgendwelche Medikamente, Nahrungsergänzungen? Oder wollen wir Geld investieren, um vielleicht einen alten Freund, eine alte Freundin zu besuchen, um irgendein Ereignis gemeinsam zu erleben, zusammen auf ein Konzert zu gehen, zusammen eine Reise zu unternehmen? Zweitwichtigster Hebel und nicht erst dann, wenn wir alt sind. Das ist in dieser ganzen Erzählung mal so richtig unterrepräsentiert, wie ich finde. Diese positive Aufgeregtheit, dieses Wachsein, das es braucht, um dann auch Herausforderungen zu meistern. Sauna, eine Maßnahme, die die Lebensdauer positiv beeinflusst. Was bedeutet es denn, zu leben? Was macht denn das Leben aus? Da ist ein Rhythmus drin, so wie in der Natur auch ein Rhythmus drin ist. Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Leben und Tod. Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte heute über ein Thema sprechen, das auf den ersten Blick gar nicht so sehr Outdoor, Reise, Abenteuer sein mag, nämlich die Frage, wie wir länger leben können, vor allen Dingen, wie wir länger gesund leben können. Was es mit diesem ganzen Longevity-Hype auf sich hat und warum dann doch die Natur, das Draußensein, das Abenteuer in diesem Zusammenhang eine Riesenrolle spielt. Eine viel größere sogar, als wir das manchmal glauben, wenn wir hören, dass irgendwelche Freaks Millionenbeträge jährlich ausgeben, um sich das Blutplasma austauschen zu lassen, hochkomplexen Nahrungsergänzungsprotokollen folgen und was weiß ich noch alles tun. Ich habe dazu heute neben einigen wissenschaftlichen Fakten natürlich auch persönliche Gedanken, die eine oder andere Anekdote. Und was es in dieser Folge auch gibt, ist der Zeitpunkt, zu dem wir uns am 1. Januar zum Anbaden am Hamburger Elbufer treffen. Das Jahr geht jetzt auf die Zielgerade. Wir haben Dezember, die Adventszeit ist da. Ich habe es gerade im Newsletter geschrieben, der diesen Podcast begleitet, der immer sonntags erscheint, den du übrigens abonnieren kannst unter christoförster.com/frei raus, wenn du es noch nicht getan hast. Dass der Ursprung des Wortes Advent, das vergessen wir manchmal, ja genau der gleiche ist wie beim englischen Wort Adventure. Vom Lateinischen abgeleitet advenire, das, was kommt. Die Adventszeit, ja diese Vorbereitungszeit mit allem, was das beinhaltet, diese Vorfreude, auch diese Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Und genauso ist es ja beim Abenteuer, beim Adventure, dass da was kommt, ein besonderes Ereignis, das ansteht. So können wir es zumindest interpretieren. Wir können es auch so interpretieren, dass da irgendetwas kommt in einem Abenteuer, von dem wir noch gar nicht wissen, was es ist, aber trotzdem mit so einer kribbelnden Vorfreude, mit so einer positiven Nervosität da reingehen und uns im besten Fall auch etwas vorbereitet haben darauf. Und wenn wir schon bei Wortursprüngen im Lateinischen sind, da haben wir gleich den Bogen wieder zu Longevity, denn das ist so ein Kofferwort, was entstanden ist, auch im Englischsprachigen, was wir dann ins Deutsche übernommen haben, aus Longus und Vita. Also lang und Vita fürs Leben, langes Leben, Langlebigkeit. Das ist das, was Longevity bedeutet im Wortsinn, was da inhaltlich alles reingehört und wie wir es interpretieren können für uns. Darüber spreche ich jetzt gleich, nachdem wir noch einmal kurz durchgeatmet haben. An dieser Stelle ein ganz kurzes, aber von Herzen kommendes Danke, dass du diesen Podcast hörst und damit dazu beiträgst, dass er auch eine Reichweite bekommt, dass er sichtbar ist für andere Menschen. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du ihn gerne bewerten auf der Plattform, wo du ihn hörst, wenn das dort möglich ist. Oder du kannst es auch mit einem kleinen monatlichen Betrag tun. Alle Infos dazu findest du dort, wo du auch den Freiraus Newsletter abonnieren kannst. Nämlich unter christoförster.com/frei raus. Es wird keine Überraschung sein für dich, dass wenn wir über das Thema Longevity sprechen, wir auch über Bewegung, regelmäßige Bewegung sprechen müssen. Über das Tun, das Ausprobieren von Neuem sicherlich auch. Und in der Kombination muss ich da gerade denken und fühle das auch im wahrsten Sinne des Wortes momentan, dass ich vorgestern seit einigen Jahren tatsächlich mal wieder in der Boulderhalle war und einen ganz schönen Muskelkater habe, vor allen Dingen in meinen Unterarmen. Wenn ich meine Finger so auf und ab bewege, dann spüre ich das richtig in den Unterarmen, wie die Muskulatur da doch ein bisschen überfordert wurde in dieser Session. Das sehe ich auch, wenn ich auf meine Finger gucke, wo so ein paar Hautfetzen abgeflogen sind, weil die Haut einfach nicht mehr dick genug war, um da eine längere Zeit an diesen Griffen zu hantieren. Signal für mich, das mal wieder öfter tun. Hat total Spaß gemacht und kann ich nur empfehlen, in so einer Boulderhalle sich mal auszutoben, falls du es noch nicht gemacht hast. Ist ja wirklich auch ein Trend gewesen in den letzten Jahren. Über Trends und Hypes müssen wir natürlich auch sprechen im Zusammenhang mit Longevity. Aber das Bouldern, finde ich, hat sich dann doch auch durchgesetzt und ist, ich will nicht sagen im Mainstream, das hört sich immer so negativ an, aber doch angekommen bei vielen Menschen, die jetzt gar nicht unbedingt in den Bergen klettern gehen. Aber das nur vorab zu meinem persönlichen körperlichen Empfinden gerade. Was dazu auch gehört zu dem persönlichen körperlichen Empfinden, dass ich gerade mit dem Fahrrad durch eine wunderbare, trockene, kalte Winterluft hierher gefahren bin ins Podcast-Studio. Die Sonne aber so herrlich schien. Und die Sonne auf der Haut im Gesicht zu spüren, wenn du da irgendwo an der Ampel stehst, es ist knackig kalt und du stehst da, schließt kurz die Augen und die Sonne scheint in dein Gesicht. Wunderbares Gefühl, finde ich. Wenn da jetzt jemand kommen würde mit irgendeiner Studie und mir ausrechnen würde mit schwindeligen Zahlen, dass das möglicherweise abträglich wäre meiner Lebenserwartung, dann würde ich sagen, du hast sie doch nicht mehr alle. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, dieses Gefühl. Und da sind wir schon bei einem sehr interessanten Punkt. Ich will dir aber erstmal kurz erklären, warum ich überhaupt über dieses Thema spreche heute. Longevity, Langlebigkeit. Ich habe ja einige Jahre für ein sehr großes Fitness- und Lifestyle-Magazin gearbeitet. Als Redakteur ist schon eine ganze Weile her, so zwischen 2006 und 2012 war das. Habe mich da neben Reisereportagen und so weiter auch sehr intensiv mit aktuellen Trends beschäftigt, wie dem Klippenspringen oder Parkour zum Beispiel. Ich habe eine der ersten Reportagen über Parkour in Deutschland gemacht, habe den Gründer von Parkour, den Erfinder, den David Bell, einen Franzosen, getroffen, habe sowieso sehr viele interessante Persönlichkeiten treffen dürfen aus der Sport- und Fitnesswelt. Erinnere mich zum Beispiel an ein Interview, das ich mal hatte mit Usain Bolt in den USA, in Boston, wo ich aus heutiger Sicht wirklich ein totaler Wahnsinn, aber es damals einfach noch nicht so auf dem Zettel gehabt, wo ich geflogen bin von Hamburg nach Boston, um 8 Minuten mit Usain Bolt ein Interview zu führen, gemeinsam mit einem Kollegen von der Gazzetta dello Sport. Absolut gaga, aber natürlich interessante Erfahrung. Und ich habe noch immer so ein paar Kontakte auch in diese Zeitschriftenwelt rein und habe neulich gerade mich unterhalten mit dem Geschäftsführer eines Verlages, der auch eine große Fitness- und Lifestyle-Zeitschrift macht. Vielleicht die größte in Deutschland aktuell. Und der sagte mir, dass momentan das Thema Longevity wirklich ganz, ganz oben bei denen steht. Wir müssen immer gucken, was haben wir für ein Longevity-Thema im Heft jeden Monat. Wir wollen immer schauen, wie finden wir auch Werbekunden für dieses Thema. Das ist natürlich immer ein großer, großer Treiber für solche Zeitschriften, weil der Großteil der Einnahmen von den Werbekunden kommt und nicht von den Menschen, die so ein Heft kaufen. Und das wird natürlich aktuell auch immer weniger, gerade im Printbereich. Also Longevity, davon versprechen sich auch Medienmacher momentan wirklich sehr, sehr viel von diesem Thema. Und es ist ja wie so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. gerade auch ein Riesenjahr, sicherlich schon Hype und nicht mehr nur einen Trend. Ich hatte nach diesem Gespräch das Bedürfnis, auf das Thema Longevity draufzuschauen. Und das Gefühl, dass das Allermeiste von dem, was wirklich das Leben lang und lebenswert macht, kostenlos ist. Dass da keine großen Summen notwendig sind für irgendwelche wilden technologischen Eingriffe, für abgefahrene Nahrungsergänzungsmittel, für irgendwelche Stoffe, die mittlerweile da auch rumschwirren und ein Thema sind, wie zum Beispiel Rapamycin, so ein Medikament, das nach Nierentransplantationen bislang eingesetzt wurde, wo man jetzt denkt, oh, vielleicht wirkt sich das auch auf die Lebensdauer generell aus, weil man es an Mäusen ausprobiert hat und sich die Lebensdauer bei diesen Mäusen um 20% verlängert hat. Es gibt ein Mittel, das wird gegen Diabetes eingesetzt, heißt Metmorphin. Es gibt Senolytika und. Ich habe das im Intro gesagt, Brian Johnson, das ist so ein US-Investor, das ist so die Figur, der Oberfreak dieses Longevity-Hypes, ein Amerikaner, der 2 Millionen ausgibt jedes Jahr, um länger zu leben, der ein 30-köpfiges Team beschäftigt, die alle um ihn herum wuseln und recherchieren und ihm sagen, was er tun soll, um länger zu leben. Er hat das Blueprint, heißt es glaube ich, Projekt ins Leben gerufen, das eben ja dazu führen soll, dass er länger lebt. Also er ist die Versuchsperson sozusagen in diesem Projekt, nimmt 100 Pillen jeden Tag und sieht, wenn du dir den mal anguckst, zwar jung aus, aber nicht gesund. Wie ich finde, macht ihr da gerne selbst mal ein Bild von. Ich packe auch einen Link mal in den Newsletter jetzt Ende der Woche rein. Hat sich unter anderem auch Blutplasma seines 17-jährigen Sohnes injizieren lassen, macht das aber nicht mehr, weil das doch nicht den gewünschten Effekt hatte. Also wirklich Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, dass es das nicht unbedingt braucht und deshalb gucken wir uns das alles heute mal an. Das Ding ist, die Wissenschaft zu diesem aktuellen Longevity-Hype, die steckt noch total in den Kinderschuhen. Ich habe ja zum Beispiel gerade gesagt, dass es da eine Studie gibt, nach der die Lebenserwartung von Mäusen um 20% steigt oder sie leben 20% länger, also die Lebensdauer ist 20% länger. Ich weiß es gerade nicht mehr im Detail. Auf jeden Fall soll sich das positiv auf die Lebensdauer auswirken. So, das ist jetzt eine Studie an Mäusen und wenn wir an dem Punkt sind, wo wir es gerade an Mäusen sehen, dass es da eine Auswirkung gibt, dann ist das Kinderschuhwissenschaft, weil wir ja keine Mäuse sind, wir Menschen, und da noch sehr, sehr viel Forschung nötig ist, um da irgendwelche evidenten Daten rauszuziehen für den Menschen. Dazu kommt, dass gerade wenn es um das Thema Lebensdauer geht, natürlich Daten über viele, viele Jahre notwendig sind und man dann irgendwann in Jahrzehnten erst wirklich sagen kann, was der Einfluss war von bestimmten Maßnahmen, von bestimmten Mitteln, von bestimmten Technologien und auf die Lebensdauer der Individuen, die sie durchgeführt haben. Und grundsätzlich ist es ohnehin eine Riesenherausforderung im wissenschaftlichen Studiendesign, einzelne Faktoren und Maßnahmen zu isolieren. Das heißt jetzt wirklich zu sagen, ja, es lag jetzt tatsächlich nur daran, dass du den täglichen Apfel nicht gegessen hast, dass du 2 Jahre früher gestorben bist. Es ist so schwer, die einzelnen Faktoren rauszurechnen, weil natürlich noch ganz viele andere Sachen passieren, weil wir ganz viele andere Sachen zu uns nehmen oder nicht zu uns nehmen und so oder so verhalten und die Wissenschaft da sehr, sehr schwierig ist, beziehungsweise oft auf dünnem Eis unterwegs, wenn so Aussagen getroffen werden. Natürlich ist das ein Riesenmarkt, weil es mit unseren Sehnsüchten spielt auf der einen Seite, aber auch Angstnarrative bedient. Du machst nicht genug und wenn du nicht genug machst, wenn du nicht zumindest so viel machst wie diese ganzen Influencer, die zu diesem Thema rumspringen, dann wirst du möglicherweise am Ende im wahrsten Sinne des Wortes den Kürzeren ziehen und früher abtreten. Es entsteht so ein Optimierungszwang, der natürlich total interessant ist für Menschen, für Unternehmen, die damit Geld verdienen wollen. Dazu kommt, dass viele, viele Menschen, um so Shortcuts zu bekommen, um schnelle Lösungen zu kriegen, lieber Geld investieren, oft viel Geld, als Zeit und ein bewusstes Auseinandersetzen mit den Dingen. Da nehme ich mich nicht aus. Ich ticke oft auch so. Ich glaube aber, dass das nicht der beste Weg ist. Und da sind wir schon an dem Knackpunkt. Wenn wir nämlich Longevity für lau haben wollen, dann müssen wir auch bereit sein, ein bisschen Zeit zu investieren. Was wiederum bedeutet, dass, weil wir ja nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben, wir vielleicht auch priorisieren müssen. Das heißt, uns das mal anschauen müssen, was, welcher Teil dieses langen Lebens oder eines gesunden Lebens denn für uns am wichtigsten ist. Wollen wir vor allem später, wenn wir mal Opa und Oma sind, mit den Enkelkindern noch rumtoben wollen oder draußen rumspringen wollen, also wirklich aktiv und fit sein, oder ist uns vielleicht ein anderer Teil eines langen, gesunden Lebens wichtiger? Wichtig sind die alle. Aber was wollen wir priorisieren und was wollen wir vielleicht als erstes angehen? Wollen wir auf die sozialen Verbindungen mehr gucken, die, kommen wir auch noch zu, sehr, sehr wichtig sind für ein langes Leben? Wollen wir eher unsere Verbindungen zur Natur stärken? Wollen wir eher was für die mentale, kognitive Ebene tun, weil wir vielleicht in unserer Familie Beispiele haben von Demenz oder was auch immer? Womit wollen wir anfangen und was priorisieren wir? Das Schöne ist, dass viele Dinge, die wir tun können, die nicht teuer sind, sich auf ganz viele Bereiche auch wieder auswirken und du die gar nicht komplett trennscharf voneinander abgrenzen kannst. Wie viel so unsere persönlichen Alltagsgewohnheiten in Sachen Ernährung, Bewegung, Schlaf und so weiter überhaupt ausmachen, wie viel die beitragen zu einem langen Leben, das ist nicht ganz klar, aber es sieht so aus, als wären das ungefähr 30%, so ein Drittel. Das ist einerseits gar nicht so viel, andererseits aber dann doch ein wichtiger Teil. Der Rest ist einfach Genetik, DNA, und auch sozioökonomische Umstände, die Umgebung, in der du lebst, auch das Land, in dem du lebst und der Zugang zum Gesundheitssystem zum Beispiel. Also wie gut bist du da versorgt? All das spielt auch eine Rolle. Aber das, was du selber tun und verändern kannst an deinem Lebensstil, das macht eben auch ein Drittel aus. So, wir gucken jetzt einfach mal drauf auf die stärksten, auch wissenschaftlich belegten Maßnahmen für ein langes Leben. Ganz, ganz oben steht da Bewegung, kontinuierliche, moderate, körperliche Bewegung. Senkt das Gesamtsterberisiko so um 30-40%. Auch weil sie positive Auswirkungen hat aufs Herz, auf den Stoffwechsel, aufs Immunsystem, aufs Gehirn, auf die Knochen, die Psyche, den Schlaf verbessert, den Stressabbau unterstützt, den Hormonhaushalt im Gleichgewicht hält und ja, fast alle Long Health Marker, wie auch Sauerstoffaufnahmekapazität und Insulinsensitivität und positiv beeinflusst. Moderate, regelmäßige Bewegung. Das müssen keine Intervall- oder Tempodauerläufe sein. Spaziergänge, Gartenarbeit, draußen an der frischen Luft im besten Fall. Wanderung. Es schadet mit Sicherheit nicht, den Körper zwischendrin auch mal rauszufordern, aber dieses Moderate ist das Allerwichtigste und der stärkste Hebel. Das Training von Schnelligkeit und auch das Muskeltraining, also das Krafttraining, hat auch eine enorm wichtige Funktion, gerade wenn es dann ins Alter geht und um die Frage, wie lange bleibe ich wirklich fit, wenn ich älter bin. Weil das eine ist ja das, wie lange lebe ich? Und die zweite, aus meiner Sicht sogar entscheidendere Frage, wie gesund und wie fit lebe ich dann im hohen Alter noch? Und wenn die Muskulatur gut trainiert ist, die Körperwahrnehmung, die Koordination auch gut trainiert ist, dann sinkt zum Beispiel das Risiko, im Alter zu stürzen, weil du dich besser abfangen kannst. Und auch das Körpergedächtnis ist ein anderes, wenn du in irgendeiner Form Verletzungen hast oder Operationen. Der Körper, die Muskulatur, das ganze System, der ganze Bewegungsapparat erinnert sich viel schneller, viel besser an das, was er vorher konnte oder eben nicht konnte. Und wenn er es nicht konnte, dann geht halt so eine Genesung, so eine Reha auch nach irgendwelchen Eingriffen einfach ein bisschen mühsamer voran. Also ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, auch die Wirkung von einem Krafttraining, von einem Koordinationstraining, also von so einem vielseitigen körperlichen Training, aber die moderate, regelmäßige Aktivität und Bewegung, die ist, wenn man drauf guckt, auf die stärksten Maßnahmen die allerwichtigste. Das ist ehrlich gesagt keine große Überraschung. Die zweitstärkste Maßnahme aber schon, wie ich finde. Und zwar sind es stabile soziale Beziehungen. Sozialer Kontakt, dass der überhaupt da ist, dass du gut vernetzt bist, dass du ein Netzwerk hast, auf das du zurückgreifen kannst, zu dem du dich zugehörig fühlst. Familie, Freunde, ja, im Alter dann wahrscheinlich nicht mehr so viel Kollegen, weil du vermutlich nicht mehr im Job bist. Aber es geht ja auch nicht erst im Alter los. Wir wollen ja jetzt wissen, was wir tun können, um dann irgendwann lange gut und gesund zu leben. Also Gemeinschaft, sich aufgehoben fühlen. Und dann können wir uns schon fragen, wollen wir jetzt wieder uns mit Nahrungsergänzungsprotokollen und irgendwelchen schwindeligen Medikamenten, die vielleicht etwas Positives bewirken können, so intensiv auseinandersetzen, dass uns das Stunden und Tage und Wochen unserer Lebenszeit kostet? Wollen wir das Blutplasma irgendwo durchwaschen lassen und da einsam und allein irgendwo in einem Raum liegen, neben einer Maschine? Oder wollen wir Freunde treffen? Wollen wir Geld ausgeben für teure Technologien, die uns ein langes Leben versprechen, oder irgendwelche Medikamente, Nahrungsergänzung? Oder wollen wir Geld investieren, um vielleicht einen alten Freund, eine alte Freundin zu besuchen, um irgendein Ereignis gemeinsam zu erleben, zusammen auf ein Konzert zu gehen, zusammen eine Reise zu unternehmen? All das sind natürlich Fragen, die da auf einmal aufpoppen. Zweitwichtigster Hebel: sozialer Kontakt, stabile soziale Beziehung für ein langes Leben und nicht erst dann, wenn wir alt sind. Das ist in dieser ganzen Erzählung mal so richtig unterrepräsentiert, wie ich finde. Dann nicht rauchen. Also wenn du rauchst, hörst du besser auf. Lebst im Schnitt 10 Jahre länger, als wenn du ein starker Raucher bist. Das finde ich schon auch einen krassen Wert. Ist jetzt aber auch nichts exklusiv Neues, denn wer raucht, weiß vermutlich ziemlich genau, dass das nicht gesund ist. Jetzt könntest du, wenn du rauchen solltest, natürlich argumentieren, dass die sozialen Kontakte, die du knüpfst durch das Rauchen, wenn ihr gemeinsam draußen irgendwo steht, in einer kurzen Pause vielleicht im Job oder auch irgendwo am Bahnhof oder abends vor der Kneipe, dass man sich da immer schön unterhalten kann und das natürlich auch ein Faktor ist. Ja, fair enough, könnte sein, dass das eine Rolle spielt. Ich glaube trotzdem nicht, dass es das Rauchen so richtig aufwiegt. Aber das ist natürlich auch dann eine individuelle Betrachtungsweise. Ist mit dem Alkoholtrinken zum Beispiel ähnlich. Kein Alkohol trinken oder wenig Alkohol trinken, sehr, sehr moderat, ist auch ein wichtiger Hebel für ein langes Leben. Aber was jetzt mehr einzahlt auf ein langes Leben, das 2 Gläser Wein weglassen und dafür zu Hause bleiben oder sich doch mit den Freunden treffen und eine gute Zeit miteinander haben, auch wenn dann vielleicht aus den 2 Gläsern Wein 3 oder 4 werden, wieder so eine Rechnung, die kein finales Ergebnis haben kann. Wahrscheinlich wäre es am besten, sich mit den Freunden zu treffen, eine gute Zeit miteinander zu haben und dabei keinen Alkohol zu trinken. Aber das ist ja auch manchmal eine Herausforderung. Gut schlafen ist auch ein großer Hebel. Und gut schlafen bedeutet zum einen lang genug schlafen. 7 bis 8 Stunden ist ja so die empfohlene Zeit. Und regelmäßige Rhythmen haben beim Schlafen. Das heißt, möglichst zu einer ähnlichen Zeit ins Bett gehen und zu einer ähnlichen Zeit morgens aufstehen. Wenn wir uns viel Tageslicht aussetzen, solange es hell ist, dann schlafen wir in der Regel besser und wir schlafen auch besser, wenn wir halt nicht so viel künstliches Licht am Abend noch haben und vor allen Dingen nicht auf irgendwelche Bildschirme gucken in der Stunde, bevor wir schlafen gehen. Aber ich will jetzt auch gar nicht so im Detail jeweils reingehen bei den einzelnen Punkten. Ich glaube, du weißt ganz, ganz viel, was eigentlich gut wäre. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Priorisieren ist ein Thema und ich will nur einmal nennen, was wirklich so die wichtigsten Hebel sind. Und der gute Schlaf ist es definitiv. Genauso wie eine gesunde, vollwertige Ernährung. Und auch da könnten wir jetzt wieder ganz tief reingehen, würde diese Folge überhaupt nicht ausreichen dafür. Da kann man sich ja auch sehr verlieren, sehr verzetteln. Wenig Zucker ist ein wichtiger Punkt bei der Ernährung, dass die Lebensmittel möglichst unverarbeitet sind, möglichst natürlich, möglichst vielseitig, möglichst bunt, nicht zu viel rotes Fleisch. Es gibt natürlich auch 1000 Diäten jetzt, die wir uns angucken könnten. Eine, die bei dem Thema langes Leben oft herangezogen wird, ist die mediterrane Ernährung, die viel Gemüse beinhaltet, Öle, Fisch. Ja, also Fisch scheint da ein Thema zu sein, ob es jetzt nur aufgrund der Omega-3-Fettsäuren und so weiter ist, wo wir dann schnell wieder beim Thema Nahrungsergänzungsmittel sind. Also da gibt es eine Menge zu holen beim Thema Ernährung, ist ein ultra wichtiger Hebel für ein langes Leben. Aber ich glaube, wir sollten das auch nicht verkomplizieren, durchaus mit auseinandersetzen, aber auch die Kirche im Dorf lassen. Im Ernährungsbereich gibt's und gab's ja auch immer so Trends und Hypes, die dann eine Zeit lang total das A und O waren, der Weg, dem alle gefolgt sind, der Zug, auf den alle aufgesprungen sind. Und diese Züge sind dann manchmal auch, ich will nicht sagen entgleist, aber haben doch an Fahrt verloren. Ob es jetzt mal die Superfoods waren, die eine Zeit lang total gehypt waren, wie irgendwie Goji-Bären und Chiasamen. Cholesterin war mal total verpönt, ja, also bloß nicht mehr als 2 Eier die Woche essen. Da sind sich Wissenschaftler mittlerweile fast alle einig, dass Eier jetzt gar nicht so gesundheitsschädlich sind, wie sie lange gemacht wurden. Im Gegenteil, sogar viele wichtige Nährstoffe enthalten, ja. Alles, was ein Leben braucht, wenn wir jetzt mal an das Küken und das Huhn denken, wo wir natürlich auch schon wieder reinschlittern in eine ethische Frage, inwiefern wir Tiere überhaupt essen sollten. Aber das will ich an dieser Stelle jetzt hier gar nicht bewerten, sondern nur nochmal der Hinweis darauf, dass da auch immer ja, Trends kommen und gehen und wir einfach für uns auch rausfinden müssen, was uns persönlich gut tut. Ich habe das hier in anderer Stelle schon mal auch erläutert, was das bei mir persönlich ist. Zum Beispiel eben kein oder ganz, ganz wenig industriellen Zucker, kein Alkohol. Ich persönlich auch keine Weizenprodukte, weil ich mich glutenfrei ernähre. Aber wie gesagt, ein ganz individuelles, persönliches Ding auch immer. Dann kommt noch ein wichtiger Aspekt und das ist der Sinn im Englischen Purpose. Warum sind wir eigentlich hier unterwegs auf dieser Welt? Was machen wir mit unserem Leben? Warum leben wir? Ob das jetzt in eine religiöse Richtung geht oder ob wir irgendeinen anderen Sinn sehen in unserem Leben, ob es da etwas gibt, wofür wir brennen und wofür wir uns und unser Leben auch als wichtig erachten, wo wir das Gefühl haben, wir können etwas beitragen und bewirken. Das scheint sich auch sehr positiv auf die Lebensdauer auszuwirken und ist etwas, was dann oft wegfällt bei Menschen, die zum Beispiel in den Ruhestand gehen, weil da diese berufliche Aufgabe, dieser Sinn, dieser Purpose nicht mehr da ist. Warum stehe ich eigentlich morgens auf? Warum gehe ich aus dem Haus? Wir sollten im besten Fall, finde ich, etwas auch jenseits des Jobs finden oder im Job etwas finden, was über das Geldverdienen hinausgeht, eine Art Sinn. Aber es ist ja durchaus möglich, dass so etwas auch im Job liegt. Und es wäre wünschenswert, dass wir einen Job haben oder finden, bei dem das so ist, dass wir da einen Sinn drin sehen, dass wir eine Aufgabe haben und das Gefühl haben, wir sind wichtig. Das fällt dann manchmal weg und die Kunst ist es, dann irgendwann etwas zu finden, das dann die Rolle dieses Jobs einnimmt. Es funktioniert meist weniger gut, sich dann in dem Moment Gedanken darüber zu machen, sondern es ist schon sinnvoll, dass wir in jüngeren Jahren etwas finden, wo wir das Gefühl haben, jo, das gibt im wahrsten Sinne des Wortes Sinn für mein ganzes Leben, wobei sich solche Dinge natürlich auch immer noch verändern können, aber rechtzeitig sich damit auseinanderzusetzen, sicherlich sinnvoll. Und dann kommen wir zu einem Punkt noch, eher zu einem Themenkomplex, der jetzt voll einzahlt auf diesen Podcast und die Themenwelt dieses Podcasts, nämlich die Natur, das Draußensein, das Abenteuer. Wir hätten jetzt vorher noch den Punkt nennen können, Umgang mit Stress, also wie gut schaffen wir das, mit Stress umzugehen, Meditation und so weiter als mögliche Maßnahmen. Aber wenn wir auf Natur gucken, wenn wir auf das Draußensein gucken, diese Verbindung auch zur Natur, dann habe ich das Gefühl, dass da fast mit reinfällt, ja, also diese Fähigkeit auch mit Stress umzugehen, weil es für mich eigentlich das wirkungsvollste Tool ist, gegen Stress da draußen zu sein und mich mit der Natur zu verbinden, mich zu bewegen. Da kommt eigentlich all das rein, ja, was schon genannt wurde. Dann besser zu schlafen, weil ich mich bewege in der Natur, weil ich ein besseres Gefühl habe für den Rhythmus auch der Tage und Nächte. Ich kann in der Natur auch so etwas wie Zugehörigkeit empfinden. Ich kann einen Sinn finden in meinem Unterwegssein da draußen in der Natur. Und ich kann, das ist auch noch ein entscheidender Punkt, immer wieder auch Neues entdecken. Das kann ich auf anderen Ebenen auch, ja, immer dieses Neues tun. Eingeleitet habe ich ja mit dem Muskelkater, den ich habe, weil ich so lange nicht klettern war. Der Körper, unser ganzes System braucht immer neue Reize. Und wenn irgendwann keine neuen Reize mehr kommen, dann macht der Körper sich bequem und dann braucht er gar nicht mehr immer ja neu schauen, wie bilde ich auch neue Zellen, wie bilde ich neue Nervenverbindungen und. Das passiert ja alles, wenn wir zum Beispiel eine neue Sportart erlernen oder so oder irgendwas Neues ausprobieren. Und das funktioniert in der Natur einfach am besten. Das funktioniert im Abenteuer zum Beispiel, weil wir uns ja immer dann Neuem stellen, dem, was da kommen wird. Adventure, advenire, das, was kommt, was wir noch nicht wissen, wo wir uns drauf freuen, diese positive Aufgeregtheit, dieses Wachsein, das es braucht, um dann auch Herausforderungen zu meistern. Wach zu sein, das ist sicherlich auch etwas, was immer wichtiger wird, wach zu bleiben und nicht müde und schläfrig zu werden. Ich will jetzt auch da gar nicht so ins Detail gehen. Es gibt hunderte, es gibt tausende Studien, die die positive Wirkung von Natur auf das menschliche System belegen. Jetzt im Winter zum Beispiel auch draußen zu sein und die Kälte zu spüren, so ein Wechsel von Wärme und Kälte. Sauna, eine Maßnahme, die die Lebensdauer, und das ist wissenschaftlich in vielen, vielen Studien belegt, positiv beeinflusst. Und ich war sehr erstaunt, dass besagter Brian Johnson, als ich das in einem Video gesehen habe, erklärt hat, dass er zum ersten Mal im Rahmen seines ganzen Longevity-Projekts in die Sauna gegangen ist, nachdem er schon Blutplasma ausgetauscht hatte und dies und dies und das gemacht hat und dann gesagt hat, ja, ich könnte auch mal in die Sauna gehen. Sauna, oft ja eine Kombination aus Hitze und dann Kälte durch das Kalt abduschen oder ins kalte Wasser danach springen. Vielleicht sogar, was immer am schönsten, dann draußen im Winter irgendwo in den See, vielleicht sogar einen zugefrorenen See, wo es so ein kleines Loch gibt. Das Eisbaden ja auch sehr, sehr im Trend. Gerade jetzt im Winter eine Möglichkeit, um den Körper zu fordern, den Körper auch wieder wach zu machen, um da Prozesse in Gang zu setzen, die den Körper jung halten. Wenn wir den ganzen Tag haben, wie zum Beispiel am Wochenende, dann wäre es sicher toll, da viel draußen zu sein, sich zu bewegen, spazieren zu gehen, wandern zu gehen. Und doch am Ende eines solchen Tages oder zwischendrin sogar, wenn wir uns danach nochmal wieder bewegen, um uns warm zu kriegen, irgendwo ins kalte Wasser zu steigen. Und das muss auch gar nicht ganz sein. Das muss kein Schwimmen sein. Und es ist auch keine ärztliche Empfehlung, weil natürlich wichtig ist, dass das Herz-Kreislauf-System vernünftig funktioniert und so weiter. Aber wenn es nur die Füße sind, mit denen wir mal irgendwo in kaltes Wasser gehen und die dann einfach wieder rausnehmen und selbst wenn wir kein Handtuch dabei haben, einfach ein bisschen warm und trocken reiben, wieder mit den Fingern, dann die Socken wieder anziehen, rein in die Schuhe und dann kribbelt es so richtig schön. Und dann nochmal wieder nach Hause laufen, wenn es nicht zu weit ist. Also manchmal werden die Füße dann wieder warm irgendwann, manchmal bleiben sie aber auch kalt und dann ist nicht schlecht, wenn es nicht mehr allzu weit bis nach Hause oder ins Warme ist. Aber uns wirklich auch spüren so richtig, da draußen in der Natur. Wenn wir jetzt keinen ganzen Tag haben, dann können wir immer noch nach Feierabend, auch wenn es vielleicht schon dunkel ist, nochmal raus an die frische Luft, vielleicht sogar mit einer anderen Person, um diese sozialen Verbindungen noch zu stärken, vielleicht im Anschluss noch gemeinsam Abend zu essen, gesund zu Abend zu essen, um dann zu einer vernünftigen Zeit das Gefühl zu haben, oh, jetzt bin ich müde, jetzt schlafe ich auch gut zu schlafen und morgens mit einer kalten Dusche wieder rein zu starten in den Tag und das Leben zu spüren. Denn das ist ja auch wirklich so ein Ding, was ist denn Leben, wenn wir über Langlebigkeit sprechen? Was bedeutet es denn zu leben? Was macht denn das Leben aus? Und das ist mit Sicherheit nicht immer nur ein durchgehendes Hoch, ein Abwesensein von Problemen. Das ist immer auch ein Auf und Ab. Da ist ein Rhythmus drin, so wie in der Natur auch ein Rhythmus drin ist. Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Leben und Tod, das ist das Leben. Also lass uns mal bei diesem ganzen Longevity das nicht vergessen, zu leben. Und wenn wir gut leben, dann glaube ich ganz fest, dass wir auch lange leben. Gibt ja nie eine Garantie. Du kannst sonst wie gesund gelebt haben auf dem Protokoll und trotzdem mit 50 an einem Herzinfarkt sterben. Und dann wäre es doch schön, wenn du in der Zeit nicht nur gesund, sondern auch gut gelebt hast, wenn du überhaupt gelebt hast. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder diese Ausnahmen von Menschen, die offensichtlich ungesund leben und das sehr, sehr lange. Sollte aber nicht bedeuten, dass wir uns die nun explizit zum Vorbild nehmen, denn es gibt doch eine Tendenz, eine statistische, dass wenn du eben ja, gewisse Maßnahmen nicht betrachtest, also die, die wir jetzt heute mal so durchgesprochen haben, dass du dann schon eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, früher zu sterben. Aber wie gesagt, keine Garantien, nur ein kurzer Blick auf den aktuellen Stand der Wissenschaft zu diesem Thema, ein paar Gedanken und Ideen. Auf ein gutes, langes Leben. Ich danke dir fürs Zuhören. Freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst, zur nächsten Folge frei raus. Ach, und was ich noch sagen wollte, genau, das hatte ich ja versprochen. Der Termin, der Zeitpunkt für das Anbaden am 1. Januar in Hamburg am Elbstrand. Wir machen das seit vielen, vielen Jahren. Es sind fast 10 mittlerweile, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau, müsste ich nochmal nachrechnen. Hole ich nach, liefere ich nach die Zahl. Am 1. Januar gehe ich anbaden mit meiner Familie. Erst habe ich es alleine gemacht, dann mit meiner Familie. Irgendwann kamen immer mehr Leute dazu und mittlerweile ist es doch ja so eine mittelgroße Gruppe, die sich am 1. Januar trifft in Hamburg am Rissener Ufer, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen, indem sie in das kalte Wasser der Elbe steigt. Ganz wichtig, das ist keine offizielle Veranstaltung. Ich lade hier auch nicht zu einer offiziellen Veranstaltung ein. Ich werde nur am 1. Januar mit meiner Familie um 14 Uhr am Rissener Ufer sein und wir werden da mal ins Wasser gehen. Und wenn da jemand anders zufällig zum gleichen Zeitpunkt auch da ist, dann könnten wir auch gemeinsam ins Wasser gehen. Der Zeitpunkt ändert sich immer jedes Jahr, weil er abhängig ist von den Gezeiten. Am besten ist es natürlich bei Hochwasser in die Elbe zu steigen, wenn es jetzt nicht Hochwasser ist, also Überschwemmung. Das schauen wir dann mal. Das kann auch immer sein in der Zeit des Jahres. Ich werde da über meinen Instagram-Kanal mal aktuelle Infos noch bereithalten, wann ich denn da ins Wasser gehe, wenn das der Fall sein sollte, dass es um 14 Uhr bei Hochwasser nicht geht. Aber 14 Uhr, das habe ich mir jetzt mal in meinen Kalender geschrieben, am Rissener Ufer. Das schlägt auch immer mehrere Fliegen mit einer Klappe. A, ins kalte Wasser steigen, das Leben spüren und dann mit Menschen zusammenkommen und ein paar Beziehungen und Kontakte pflegen. Ist eine wunderbare Möglichkeit. Solltest du das nicht schaffen, in Hamburg da auch vorbeizugucken, dann kannst du natürlich auch überlegen, ob du sowas selbst initiierst bei dir um die Ecke, bei dir zu Hause, im nächsten Gewässer oder wo auch immer. Kann natürlich auch ein ganz anderer Anlass sein, kann ein anderes Datum sein. Aber da gemeinsam ein bisschen was draußen zu machen und danach noch zu stehen und am Feuerchen, an der Feuerschale noch einen warmen Tee zu trinken, das ist immer ein sehr, sehr schönes Gefühl. When you hurt, then we bleed together. When times get tough, our love grows tougher still. Hell with easy roads, the best is up the hill. I've been coming up empty without a say. Day, even when the bad weeks and months hurt like hell.